Herzlich willkommen hier beim Retrocast, eurem Podcast für die Filme und Medien der 80er und 90er Jahre. Viel Spaß wünscht euch euer Santiago Ziesmann.
Hallo Todde.
Hallo Kai.
Da sind wir wieder. Ist ein bisschen her, seitdem wir jetzt den letzten Film hier im Retrocast besprochen haben, aber es war ein Wunsch, also der Film stand jetzt schon länger mal auf der Liste, aber ich habe dem jetzt keine so Priorität beigemessen, aber es war ein Wunsch von der Alexandra und eigentlich passt er ja auch wunderbar so in diese Zeit zwischen Halloween und Weihnachten, nämlich Nightmare Before Christmas. Aber genau. Bevor wir dazu kommen, Todde, dein Nerdcast, den gibt's ja auch noch. Und da sprechen wir ja teilweise auch über Filme und andere Nerd-Themen, auch in der Vergangenheit, in der Zukunft. Aber du hast ja kürzlich ein paar Veränderungen vorgenommen und hast inzwischen super interessante Gäste. Erzähl uns doch mal, was du so gemacht hast. Und dann können die Leute darauf aufmerksam werden, in den Shownotes auf den Link drücken und den Nerdcast in Zukunft hören.
Ja, wobei ich natürlich vorher auch hochinteressante Gäste wie beispielsweise dich hatte. Darf man ja auch nicht außen vor lassen. Aber der Trend, der fing so ein wenig mit den ersten Synchronsprechenden an, dass ich tatsächlich so ein bisschen die Marschroute, die ich eigentlich schon fürs gesamte Jahr so ein bisschen vorhatte, dass ich da jetzt vor ein paar Monaten mit losgelegt habe, habe einiges so an Synchronsprechenden, also männlich und weiblich, mit so den verschiedensten Levels an Erfahrungen und so. Ich habe auch andere Gäste, die jetzt mit Sprechen natürlich was zu tun haben, weil es ein Podcast ist, also sprechen können sollte man schon, aber die das halt nicht beruflich machen, habe ich auch da und einfach eine bunte Mischung, wo jetzt einfach mehr so der Mensch an sich im Fokus steht als das Thema. Also natürlich thematisch wird man sich in so einem Gespräch auch immer auf irgendeiner Linie finden, aber einfach so die Interaktion mit diesen interessanten Gästen, das ist eigentlich so der Hauptfaktor mittlerweile und dadurch ist auch so ein bisschen mein Hauptformat Todde spricht mit geworden. Und von daher lade ich euch alle herzlich ein, da mal reinzuhören. Wahrscheinlich durch die Themenvielfalt werden euch nicht zwangsweise alle Folgen gefallen. Die einen besser, die anderen schlechter. Könnt mir da auch gerne Feedback geben, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt.
Ja, hau doch mal ein paar Namen raus, wer schon bei dir jetzt so dabei war, um den Leuten noch so einen Köder vor die Nase zu halten.
Ach ja, ich bin einfach zu bescheiden. Also unter anderem habe ich schon den Vincent Fellow da gehabt, der ja hier bei Final Fantasy 16 den Clive Rossfield, den Hauptcharakter gesprochen hat. Den Felix Meyer, der den Spider-Man in den PlayStation-Spielen gesprochen hat, habe ich dabei gehabt. Jens Wendland, der Nathan Drake in den Uncharted-Spielen war und es kommen einfach auch immer weiter noch spannende Leute mit dazu und wie gesagt, es macht auf jeden Fall zugegebenermaßen mehr Spaß als in den 3 Jahren davor und ich hoffe euch auch, euch Zuhörenden und natürlich werdet ihr auch den Kai weiterhin bei mir hören. Vielleicht in nicht ganz so hoher Schlagzahl wie vorher, weil das liegt einfach daran, dass ich im Moment wirklich sehr, sehr viel aufnehme und mit den Veröffentlichungen schon gar nicht hinterherkomme.
Ja, eigentlich hättest du den Adventskalender dieses Jahr machen müssen.
Ja, eigentlich schon. Das hätte durchaus funktionieren können, also von der Folgenanzahl her.
Ja, mal sehen. Also im Retrocast gibt es ja dieses Jahr leider keinen Adventskalender. Das hat eben auch terminliche Zeitgründe und es haben sich eben ein paar Sachen bei mir geändert, so rein beruflicher Natur und einfach die Zeit ist gerade nicht da. Aber mal gucken, wie sich das stabilisiert im Laufe des nächsten Jahres, wenn ich genug Puffer, genug Vorlauf habe. Vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder einen. Gebt uns da auch gerne mal Feedback, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt, denn das ist natürlich auch unfassbar viel Arbeit in der Vorbereitung, in der Nachproduktion und so weiter.
Ja, und man muss halt einfach sagen, also so geht es mir ja selber als Podcast-Hörer auch teilweise, dass gerade so diese Adventszeit ja auch gerne mal mit Content geflutet wird von allen möglichen Podcasts. Und da ist natürlich dann auch die Frage so, habt ihr dann überhaupt die Zeit, euch das alles irgendwie anzuhören? Oder seid ihr nicht vielleicht sogar insgeheim ein bisschen dankbar, wenn ein Podcast weniger euch da mit Folgen überfällt? Wie gesagt, gerne mal mitteilen.
Ja, genau, also auf den bekannten Kanälen Twitter-X, Blue Sky bin ich zu finden, Instagram bin ich auch da, findet ihr auch alles in den Shownotes oder einfach per E-Mail retrocast@web.de und ja, gebt uns gerne Feedback dazu, wie wir das in Zukunft im nächsten Jahr dann vielleicht handhaben sollen. Aber bevor wir jetzt zum Film endlich kommen, habe ich auch noch eine kleine interessante Geschichte zu erzählen, denn manchmal schreibt das Leben ja wirklich spannende Geschichten. Und ganz komischer Zufall, vor etwas mehr als 20 Jahren lernte ich eine attraktive Frau kennen. War noch ein junges Mädel, weil ich damals auch jung war, aber aus verschiedenen Gründen brach der Kontakt dann aber komplett ab. Und seit kurzer Zeit bin ich jetzt persönlich rein privater Natur wieder auf Facebook angemeldet, nach mehreren Jahren Abstinenz dort. Und dann hat man sich wieder getroffen und sich so ein bisschen unterhalten. Und dabei kam dann heraus, dass sie schon eine ganze Weile den Retrocast hört, aber gar nicht wusste, dass ich eben die Person bin, die das Projekt gegründet hat und eben auch in jeder Folge zu hören ist. Bis zu dem Zeitpunkt, als ja irgendwann mal der volle Name genannt wurde. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann habe ich das mal gemacht. Ich weiß nur nicht mehr wann.
Was? Du hast ja Sachen gemacht.
Dann hat es bei ihr Klick gemacht. War auf jeden Fall so, dass sie den Retrocast sehr, sehr gerne hört und eben auch ein tolles Feedback übermittelt hat. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Also viele Grüße an die liebe Nora an der Stelle hier mal.
Ja, unbekannterweise von mir auch. Viele Grüße.
Ich habe ja gesagt, dass ich sie grüßen will, habe auch um Erlaubnis gebeten, weil gehört sich so ein bisschen ja. So und sagte dann, ja, wir werden das hier in Nightmare Before Christmas dann mal andeuten. Und dann sagte sie auch direkt so, oh cool, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Und
ja. Ja, das ist ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Fügung, sage ich mal.
Also liebe Grüße an der Stelle und genau, Nightmare Before Christmas. Todde, du kanntest den Film schon von früher, oder?
Ich kannte den schon von früher, wobei ich ihn jetzt aber auch nicht irgendwie 10-mal oder so gesehen habe, sondern ich habe ihn halt damals irgendwann so um den Release herum habe ich ihn geschaut, nicht im Kino, also auf jeden Fall zu Hause und ja, wie das halt damals so war als Jugendlicher, der halt auch so ein wenig Richtung Metal und düster und so tendiert, hat das natürlich damals auch ein Stück weit einen Nerv getroffen. Und ja, du hast ihn ja jetzt tatsächlich zum allerersten Mal geschaut und hast ja eher dann so die, ich sag mal, popkulturellen Wellen, die der Film so ein bisschen geschlagen hat, mitbekommen, als den Film an sich.
Ja, der ging komplett an mir vorüber. Also klar hat man immer mal so kurze Ausschnitte gesehen oder es wurde beworben dafür. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum ich bei denen nie angesehen habe. Es kam halt einfach nie dazu. Genau wie diese Geschichte, die ich eben erzählt habe, gibt es halt manchmal Zufälle und dann schaut man was anderes, wenn er im Fernsehen lief. Oder es gab halt einfach niemanden, der gesagt hat, ach komm, lass uns mal Nightmare Before Christmas gucken. Und deswegen war das jetzt mein erstes Mal und bin durchaus positiv angetan, wenn auch nicht von allen Facetten des Films. Aber mal ein paar kleine Hintergrundinfos. Also erschienen ist der Film im Jahr 1993. Ist relativ kurz, das hat mich überrascht, von 73 Minuten. Aber er ist, wenn man ihn sieht, weder zu kurz noch zu lang. Hat eine Altersfreigabe von 6 Jahren. Und wieder, also es ist ein weit verbreiteter Irrtum, nämlich hier Tim Burton hat nicht Regie geführt in dem Film.
Ja, was mein großer Irrtum bei dem Film war, das habe ich ja dir gerade schon gesagt, war die Tatsache, dass ich die ganze Zeit dachte, dass Jack Skellington von Ilja Richter gesprochen und gesungen wird, weil ich auch nach wie vor sagen würde, die Stimme auch wirklich sehr ähnlich ist. Aber nein, es ist Alexander Göbel gewesen. Sowohl in der deutschen Version, sowohl für den Gesang als auch für das Gesprochene. In der englischen Version ist es so, dass der Komponist Danny Elfman, der halt auch die Texte geschrieben hat und alles, der wollte unbedingt diese Rolle verkörpern. Das mit dem Gesang hat halt auch hingehauen, nur mit dem Gesprochenen, da ist man einfach übereingekommen, sorry, das ist jetzt nicht unbedingt deine Baustelle, da holen wir uns jemanden, der das besser kann. Man hat sich dann natürlich jemanden geholt, der stimmlich in der Nähe von Danny Elfman ist, so dass es halt nicht auffällt, aber in der deutschen Version wird halt wirklich beides von demselben Darsteller geleistet.
Ja, genau. Das ist ja auch bei Disney-Produktionen ganz häufig so gewesen, dann in der deutschen Version, dass da teilweise entweder verschiedene Sprech- oder unterschiedliche Gesangsstimmen waren oder dass eine talentierte Person beides gemacht hat. Aber ich bin im Vorfeld auch einem Irrtum selbst unterlegen und das ging einfach so um den Inhalt. Also hättest du mich vorher gefragt, ja, um was es in dem Film geht, hätte ich gesagt, das ist so eine Story, so ähnlich wie der Grinch. Weißt du, da hast man so diese Person, diese Jack Skellington, also die Hauptfigur, die dann quasi Weihnachten kennen und hassen lernt. Aber so ist es ja gar nicht.
Okay, nee, den Irrtum hatte ich nicht. Bei mir hat sich tatsächlich über die Jahrzehnte ein anderer Irrtum eingeschlichen, nämlich, dass ich der Meinung war, dass der Film viel mehr so von dieser Romanze zwischen Jack Skellington und Sally lebt, die ja eigentlich mehr oder weniger den ganzen Film über doch eher sehr einseitig von Sally ausgeht und gar nicht so ein bestimmendes Motiv des Films ist.
Ja, richtig, genau. Also da war ich auch überrascht. Im Deutschen von Nina Hagen gesprochen, habe ich nicht rausgehört, ehrlicherweise.
Ja gut, also ich hatte es halt auch gesehen, weil, wie gesagt, ich wollte mich ja darin bestätigen, dass ich da Ilja Richter so gut rausgehört habe und habe deswegen ziemlich zu Anfang mal in die Synchronkartei geschaut und mich dann eines Besseren belehren lassen. Und da habe ich dann aber auch überrascht festgestellt, ach, Sally wurde von Nina Hagen gesprochen, okay, aber ich fand, sie hat da auch wirklich einen super Job gemacht, also ist jetzt an ein, zwei Stellen, wenn man wirklich mal drauf geachtet hat, dann hätte man noch sagen können, okay, es ist Nina Hagen, aber es war schon ja auch eine Nina Hagen, die sich so von der Art her sehr zurückgenommen hat. Also sie hat sich ja schon sehr so in den Dienst der Rolle eigentlich begeben.
Ja, glücklicherweise. Also ich finde, ja, wenn ich das mir jetzt so anhöre und dann auch darauf achte, ja, man erkennt das natürlich so ein bisschen dann, Nina Hagen, aber halt nicht von ihrer gewohnt flippigen aufgetretenen Art. Also ich glaube, das hätte auch zur Rolle nicht gepasst. Also ich glaube, dann wäre mir das eher unangenehm aufgestoßen.
ich sag mal, so Nina Hagen, wie man sie sonst kennt, die hätte eher Jack Skellington sprechen
können. Ja, in der Tat, ja. Es gibt noch eine andere Stimme, ich habe es dir im Vorfeld schon mal gesagt, die ich eigentlich überhaupt nicht mag, aber das ist einfach eine Stimme, die ich insgesamt nicht gerne höre, und zwar von Oogie Boogie, der wird das nämlich von Ron Williams gesprochen, und das finde ich immer so eine leicht dezent nervige Stimme.
Das habe ich befürchtet. Also meine ursprüngliche Befürchtung war ja, dass du Nina Hagen nicht magst, und als du es dann ein wenig, also du hast es ja nur angedeutet, aber als du es dann ein bisschen genauer angedeutet hast, ich habe gedacht, oh Gott, er wird doch nicht Ron Williams meinen, aber doch.
Genau den. Und den schon in der jüngsten Kindheit habe ich gedacht, was für eine ätzende Stimme. Also das ist nur meine persönliche Meinung, um Gottes Willen. Also ich habe nichts gegen den Mann, ich kenne den Mann nicht, aber so seine Stimme, je nachdem, wie er die auftritt oder wie er die betont, finde ich schrecklich. Es gab ein PC-Spiel in den 90er Jahren, Caribbean Disaster heißt das, und da hat Ron Williams diesen Typen gesprochen, der jeden Morgen hier dieses Good Morning Mad Island gerufen hat, und auch ja, das so halt auf so eine unangenehme Art und Weise, dass es mir im Ohr wehtut, aber nur das am Rande mal erwähnt.
Nee, also ich muss sagen, da kommen wir auch direkt schon mal zu einer weiteren Überraschung von diesem Film. Ich hatte Oogie Boogie, also bei dir wird es wahrscheinlich alleine durch Ron Williams schon nicht so gewesen sein, aber ich hatte Oogie Boogie als viel unangenehmeren Charakter in Erinnerung und vor allen Dingen als viel böseren Charakter. Eigentlich ist er ja streng genommen nur ein ganz normaler Charakter, ein ganz normaler Bewohner von Halloweenland.
Ja, letztendlich quasi nur ein Käfer oder ein Ohrenschleifer, der sich ganz viele, keine Ahnung, Konsorten um sich geschert hat und deswegen sehr aufgebläht wirkt, aber ist eigentlich ja nur so ein Insektenhaufen.
Ja, richtig, ne? Und ja, wie gesagt, ich fand ihn auf jeden Fall lustig und ja, muss man halt auch insgesamt sagen, also ich fand die Übersetzung, die fand ich wirklich großartig gemacht. Also das Dialogbuch hat Frank Lehnert verantwortet, auch die Liedtexte, und hat auch zusammen mit Quirin Emper hat er auch zusammen die Dialogregie geführt und einfach grandiose Leistung. Ich habe ursprünglich, muss ich nämlich auch dazu sagen, also als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich ihn auch komplett auf Englisch geschaut und jetzt halt dann auf Deutsch für unsere Aufnahme und auch an der deutschen Version habe ich aber wirklich überhaupt nichts auszusetzen.
Nee, ich finde das auch wirklich großartig, also auch rein inhaltlich war ich da teilweise sehr positiv überrascht, wie man eben an dieses Thema herangegangen ist. Also klar, man befindet sich in dieser Halloween-Welt und das findet man alles irgendwie so ein bisschen überdreht, verrückt, und das fand ich auch super sympathisch. Ich habe da einen absoluten Lieblingscharakter, der letztendlich zur Handlung nichts beiträgt, aber dieser komische Werwolf, den fand ich super einfach.
ich muss ja sagen, dass ich hier die drei kleinen Gehilfen von Oogie Boogie, die fand ich ja total geil, jetzt beim zweiten Mal schauen.
Ja, also wovon ich überrascht war, ist eben, dass man es geschafft hat, auch für den Zuschauer oder die Leute, die eben das sich den Film angeschaut haben, und ich denke mal auch für junge Leute wie Kinder, die das gesehen haben, die das verstanden haben, dass Jack ja quasi auf so diese Weihnachtswelt trifft, das ganze Grundthema mitnimmt, so, also diese ganze Schönheit und so dieses ganze hier, oh, mal was anderes, aber so den wahren Geist von Weihnachten irgendwie nicht interpretieren und richtig verstanden hat.
Ja, richtig, ne? Und ich fand das auch cool, ne, weil er ja so ein bisschen, ja, er ist ja irgendwie so ein wenig in Routine verfallen und hadert ja deswegen so ein bisschen mit sich und seiner Aufgabe als der König von Halloween und er kennt dann in diesem Weihnachten, was er da sieht, eine Chance, sich einfach zu verändern, sage ich mal. Und das ist natürlich auch so eine Metaebene einfach, auf der der Film natürlich für einen Erwachsenen auch super funktioniert, ne? Dass man einfach so ein bisschen so diese Unzufriedenheit hat und man weiß zwar quasi nicht so genau, was man will, man weiß erstmal nur, was man nicht will, und bis einem dann halt irgendwann mal was vors Auge kommt, wo man sagt, hey, das ist doch das, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe. Und ja, das ist bei Jack halt Weihnachten und die Weihnachtswelt, das Weihnachtsland.
Ja, ganz interessant fand ich dabei, dass er ja quasi Weihnachten so mitbringt, aber nur quasi so diesen Überzug, diese Weihnachtstapete, und im Hintergrund trotzdem noch seine alten Marotten so ein bisschen von diesem ganzen Halloween damit einfließen lässt, was natürlich hinten und vorne nicht zusammenpasst und das einfach so absurde Momente dann gibt, ja.
Das stimmt. Aber das würde ich halt auch wirklich so in diese Metaebene halt auch noch so ein bisschen übertragen wollen, weil das ist ja einfach häufig die Sache, dass eben das, so dieses, hey, wenn ich jetzt einfach nur irgendwas anderes mache, dann bin ich auf einmal auch glücklicher. Nee, es hat ja seinen Grund, warum er halt auch der König von Halloweenland war und warum Halloweenland so ist, wie es ist. Also er sieht das zwar am Anfang, ne, als er so den Bewohnern quasi Halloween erklären will, da macht es zwar erstmal so den Eindruck, dass er es ja doch begriffen hat, aber die anderen ja nicht und er deswegen versucht es ihnen so ein bisschen, ja, gruseliger, grausiger, schmackhaft zu machen, aber hinterher, wenn er dann versucht, so den Kern von Weihnachten zu ergründen, dann bemerkt man ja auch, naja, so richtig begriffen hat er es scheinbar auch noch nicht und am besten finde ich ja, und das finde ich auch ein super Aspekt der Übersetzung, ich finde es ja total geil, dass man aus Sandy Claus, also Claus wie Klauen im Englischen, dass man daraus dann Niki Graus gemacht hat.
Ich war da total irritiert. Ich dachte mir die ganze Zeit, hatte da so ein Bild von Mickey Krause vor Augen.
Ja, da musste ich auch immer wieder dran denken.
Und das hat für mich so optisch dann so gar nicht zusammengepasst. Und noch hier, geh doch zu Hause, du alte, ja, also ja. Ja, das hatte ich die ganze Zeit so im Kopf dann. Und immer, wenn ich Niki Kraus gehört habe.
Ja. Ich hoffe, es hat dich nicht zu sehr rausgerissen.
Nee, ach, das war nur so ein bisschen Kopfkino dann kurzzeitig, ja. Aber es hat mich jetzt irgendwie nicht gestört. Ich musste eher drüber schmunzeln.
Ja, aber das fand ich halt auch wieder so klasse, ne? Weil das mag ich halt sowieso bei Übersetzungen, wenn jetzt nicht so 1:1 übersetzt wird, sondern, ne, und da sind wir ja auch wieder beim Thema des Films, wenn man halt nicht sagt, oh ja, wir versuchen jetzt denselben Wortwitz einfach zu übertragen, sondern man sagt, naja, komm, der Witz ist ja, dass man aus Nikolaus halt einen ähnlichen Namen macht, der aber irgendwie so ein bisschen gruseliger, bisschen Halloween-konformer klingt und ja, finde ich, ist in der deutschen Übersetzung halt auch super gelungen. Dass dann ein paar Jahre danach Mickey Krause auf der Leinwand erscheint, das konnten sie ja damals noch nicht ahnen.
Ja, auf jeden Fall. Interessant fand ich auch, dass so diese berühmten, ich nenne es mal amerikanischen Feiertage, auch anders nochmal dargestellt sind. Also die werden nicht gezeigt, sondern es gibt quasi auch Portale zu Ostern, zu Thanksgiving und zum Valentinstag, glaube ich, noch und das St. Patrick's Day noch und da hätte ich, glaube ich, sogar auch noch gerne was gesehen von.
Ja, das wäre, also heutzutage würden sie es in einer Welt voller Multiversen und so würden sie es auf jeden Fall so machen, dass er überall mal die Nase reinsteckt, aber so war es dann nur im kurzen Ostern und beziehungsweise Ostern wurde, ist er ja auch nicht hingegangen, sondern Ostern wurde ja zu ihm gebracht.
Cool fand ich auch und da war ich auch überrascht, dass der Film ja eigentlich in großen Stücken auch wirklich gesungen wird. Also das habe ich mir deutlich reduzierter vorgestellt. Das ist weder eine Wertung, also ich mag eben auch Filme, in denen dann plötzlich so gesungen wird. Das war hier deutlich mehr als erwartet. Irgendwann mag ich auch unfassbar gerne mal über den Original Dr. Doolittle Film sprechen aus den, glaube ich, 60er Jahren, weil da hat man das auch gemacht, so abwechselnd mit Gesang und für mich auch ein ganz exzellenter Film. Also nur Randbemerkung sollte man machen, aber fand ich hier wirklich gut. Was ich auch toll fand, dass auch in den deutschen Versionen, und da schließe ich insgesamt Ron Williams mit ein, dass der Gesang trotzdem immer funktioniert hat.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, da hat man auch insgesamt, ne, genau aus dem Grund, den du schon erwähnt hattest, dass einfach sehr viel gesungen wird, hat man da, glaube ich, auch wirklich viel Wert drauf gelegt und ne, zum Beispiel eine Nina Hagen besetzt, weil man einfach gesagt hat, komm, die kann singen, die kann ja grundsätzlich auch schauspielern, nehmen wir die doch einfach mal.
Genau, ja, also besonders das erste Lied, der erste Song, der gesungen wird, hat ja schon einen extremen Ohrwurm-Charakter. Also den war ich auch irgendwie noch Stunden später so im Kopf am Mitsummen.
Ja, das Lustige ist ja, dass im Gegensatz zu dir, ich es ja eigentlich, egal ob jetzt in Filmen oder Serien, gar nicht so mag, wenn gesungen wird. Aber bei dem Film hat es mich halt auch nicht gestört. Und was mir halt noch so als weitere Besonderheit aufgefallen ist, also Da muss man jetzt auch kein großer, auch nicht groß aufmerksam sein, aber dass ja quasi auch den ganzen Film durch immer gereimt wird. Also selbst wenn jetzt nicht gesungen wird, es sind ja trotzdem keine in Anführungszeichen normalen Dialoge, sondern es sind ja immer gereimte Dialoge und das macht einfach einen ganz eigenen Charme aus.
Ja, total. Also das muss man auch im Deutschen erstmal so hinbekommen, das so brillant zu übersetzen und dann eben auch so herüberbringen zu können.
Absolut.
Ich wusste natürlich, dass der Film ein Stop-Motion-Film ist, aber auch da wurde ich positiv überrascht, denn das sieht auch im Film einfach handwerklich großartig aus. Also da war ich fast die ganze Zeit so auf die Technik auch so ein bisschen am Schauen und wie brillant das eben auch gelungen ist.
Ja, und selbst wenn mal Computereffekte oder so eingesetzt wurden, also zum Beispiel, wenn jetzt irgendein Nebel erschienen ist oder so, dann haben sie sich ja trotzdem auch immer sehr bemüht, das halt noch handgemacht aussehen zu lassen.
Ja, genau, richtig, ja. Das ist ja auch das, was wir immer mal wieder betonen, also Effekte oder so, sie müssen halt zum Rest passen, dann sind Effekte auch toll. Und das haben wir auch bei ganz vielen aktuellen Filmbesprechungen schon beanstandet, wenn dann die Effekte irgendwann überhand nehmen und quasi so diesen ursprünglichen Geist irgendwie komplett übertönen nur, dann passt das auch nicht mehr zusammen und das stört mich dann. Also hier fand ich das wirklich meisterlich gemacht.
Auf jeden Fall. Also ich würde, das hat natürlich mit dem Film jetzt nichts zu tun, aber ich würde sagen, das absolute Negativbeispiel für diesen Trend war, als man bei der alternativen Version von Batman vs. Superman, als man Henry Cavill nicht dazu bewegen konnte, für die Reshoots den Schnäuzer abzurasieren, den er sich für eine andere Rolle gemacht hat, und man diesen Schnäuzer dann per CGI entfernt hat.
Ja.
Und also wenn man mal ein Beispiel für schlechte CGI haben will, dann die, weil die haben da irgendwie so ein Fake-Mund dann drüber gemacht, der irgendwie ein ganz komisches Eigenleben hat. Also, das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was bei Nightmare Before Christmas erreicht wurde.
Da stelle ich mir jetzt vor, wie der Pirat hier bei dem SpongeBob-Intro. Hey, ja, Kinder, ja. Seid ihr bereit?
Es ist fast noch ein bisschen schlimmer, weil dieser Mund wirklich sich so komisch wabernd über dem Gesicht bewegt. Also ja, sehr, sehr, sehr merkwürdig. Also ich sag mal so, würde auf jeden Fall eher nach Halloween Town passen als in einen Hollywood-Film.
Ja, auf jeden Fall. Aber zurück zu Nightmare Before Christmas. Sally fand ich insgesamt einen sehr sympathischen, fast schon so zerbrechlichen Charakter, die aber trotzdem so eine gewisse Stärke ausstrahlt und eben halt auch so heimlich in Jack verliebt ist. Fand ich am Ende einfach ein schönes Happy End, aber auch ein bisschen traurig, dass Jack quasi vorher ja immer so geblendet war von seinem Weihnachten oder eben Halloween, dass er gar keine Augen für sie hatte, so richtig.
Ja, ne, das ist natürlich einmal so die große Ironie von Jack ist halt, ne, dass er quasi die ganze Zeit dem Fest der Liebe hinterher rennt und ne, halt Sally eigentlich quasi gar nicht wahrnimmt. Also.
Genau, also wirklich cool gemacht. Also Sally ist eigentlich, also nach dem Werwolf, so mein Lieblingscharakter in dem Film, weil ich sie auch so emotional sehr gut nachvollziehen konnte. Also wie sie sich fühlt, das wurde auch toll dargestellt, eben auch durch diese Stop-Motion. Also das muss man ja auch erstmal transportieren können durch so eine Tricktechnik, also Stop-Motion, dass irgendwie Emotionen, Gefühle übertragen werden. Und da war ich durchaus positiv angetan. Und das hat sehr gut funktioniert für mich.
Ja, und insgesamt halt auch die Optik. Also ich sag mal, wer andere Tim Burton-Sachen kennt, sei es jetzt hier so Beetlejuice oder so, ne, der wird es kennen, so diese vielen geschwungenen Linien und auch mal so ein paar Kringel und so dabei und so ein bisschen, ja, teilweise grotesk deformierte Gesichter oder so, sehr dünne Figuren, sehr dicke Figuren, alles so ein bisschen, ja, karikaturenhaft, sage ich mal.
Ja, also da waren ein paar Charaktere dabei, so diese ganze Halloween-Welt, die gefiel mir halt auch super gut. Das ist alles natürlich so, wie man sich Halloween vorstellt, also quasi klischeebehaftet, aber nicht auf diese negative Art und Weise, sondern einfach so die volle Dröhnung.
Ja, zum einen das, aber ich würde halt auch fast sagen, das war das, was ich vorhin auch schon mal so ein bisschen angedeutet habe, mit der Popkultur. Ich finde das aber auch vieles von dem, was wir mittlerweile so mit Halloween, also auch von der Ästhetik her, mit Halloween assoziieren, glaube ich, zumindest in Deutschland auch wirklich so ein bisschen seinen Ursprung mit diesem Film hatte.
Ja, das kann sehr gut sein, ja, auf jeden Fall. Also Halloween war ja bei mir in der Kindheit, hat das keine Rolle gespielt, das war quasi nicht existent. Das hat man mal in Filmen gehört, ja. Damals bei E.T. oder so, glaube ich, ist das erstmalig aufgetreten, dass die Leute sich dann irgendwie gruselig verkleiden. Aber ich glaube, das ist erst so um die 2000er so richtig in Fahrt gekommen.
Ja. Und ich würde sogar fast sagen, in den letzten Jahren eigentlich tatsächlich erst wirklich so, ja, gesellschaftlich auch anerkannt, ne? Also
ja,
es gibt natürlich auch immer noch so ein bisschen die Leute, die damit hadern, weil sie sagen, aber hier, wir haben doch da einen Feiertag aller Heiligen und so. Ja, aber Leute, sorry, wenn, also vielleicht nicht für jeden, aber grundsätzlich, wenn Leute sich verkleiden können, Süßigkeiten im Spiel sind und vielleicht noch die ein oder andere Party und vielleicht auch der ein oder andere Schluck Alkohol, dann kriegt man die Leute damit einfach mehr als zu sagen, hallo, hier ist Allerheiligen, lass mal in die Kirche gehen.
Ja, definitiv. Also ich persönlich bin ja überhaupt kein großer Fan so von diesem ursprünglichen Fasching. Das ist natürlich letztendlich was anderes, aber letztendlich fand ich das immer auch ziemlich doof, sich da zu verkleiden und albern zu sein. Auf dieser bisschen gruseligeren Version hier, finde ich das persönlich sehr viel ansprechender. Also ich bin halt auch eher Typ Halloween als Typ Fasching, obwohl man prinzipiell ja bei beidem dasselbe macht, nur auf eine andere Art und Weise. Wie geht dir das?
Ja, ich sehe das ähnlich. Vor allen Dingen sehe ich das halt auch so, also wenn man zumindest aus meiner Sicht Halloween richtig macht, also was du gerade auch noch mal erwähnt hattest, nämlich sich in irgendeiner Form ein gruseliges Kostüm überlegt, dann finde ich, dann ist da halt auch meist viel mehr Kreativität drin und man kann ja auch irgendeine Figur darstellen, die eigentlich gar nicht gruselig ist, ihr aber so einen kleinen Halloween-Twist geben und das gefällt mir daran auf jeden Fall auch sehr gut und also ich muss sagen, so Fasching oder Karneval oder wie auch immer es genannt wird in eurer Region, finde ich halt auch immer eher so ein bisschen mäh, weil das ist halt so dieses so, hey, du bist jetzt auf Kommando fröhlich, los, habt jetzt mal gute Laune und da bin ich halt auch kein Freund von und für mich ist so ein bisschen sinnbildlich für Karneval sind für mich halt Leute, die irgendwie quietschebunt angezogen sind, irgendwelche lustigen Sachen sich ins Gesicht gemalt haben und aber gucken, als ob ihnen gerade einer über den Fuß gefahren wäre. Du einfach siehst, so irgendwie machen die Leute nicht den Eindruck, als ob sie wirklich Bock darauf hätten, jetzt zu feiern. Aber hey, es ist die Session, also hat man jetzt gute Laune zu haben und da ist natürlich Halloween ein bisschen praktischer, weil bei Halloween es natürlich auch vollkommen in Ordnung ist, wenn man da eher so ein bisschen ruhiger ist, so ein bisschen so die düsteren Aspekte halt auch durchaus zulässt und ja.
Ja, es ist auch emotional betrachtet einfach eine komplett andere Stimmung. Also dieses Halloween ist ja eher teilweise ein bisschen gruselig, melancholisch vielleicht, so in die Richtung eher und dieses typische Fasching ist ja halt eher so das krasse Gegenteil, einfach bunt, wie du schon sagtest, und sehr teilweise erzwungen fröhlich, aber ich sag mal, ist halt nicht meine Welt, also dieses typische Fasching. Halloween bin ich voll dabei und als das hier bei uns angekommen ist, ich hatte mich ja in einem Livestream, glaube vor 2 Jahren oder so, auch mal verkleidet, so als Zombie und das hat mir auf jeden Fall auch richtig viel Spaß gemacht.
Ja, und wenn du zu Halloween und natürlich auch ihr Zuhörenden, wenn ihr erwachsen seid und trotzdem Süßigkeiten haben wollt, da habe ich letztens bei Instagram ein geniales Kostüm entdeckt. Nämlich, dass du quasi als Elternteil gehst. Und das kannst du dadurch machen, indem du dann eine kleine Schaufensterpuppe mitnimmst, die du verkleidest, vor die Tür stellst, du klingelst, dann kriegt diese kleine Schaufensterpuppe, die kriegt halt Süßigkeiten und dann nimmst du dir die unter den Arm und gehst zur nächsten Tür.
Ich stelle mir bildlich vor, dass sie so richtig schlecht verkleidet ist und es einfach gar nichts gibt.
Ja, das sie hatte halt eine Maske auf, dadurch hat man sie halt so gar nicht erkannt, aber und vielleicht könnte man, um hier auch wieder ganz elegant rüber zu schwenken, vielleicht könnte man ja halt die drei Gehilfen von Oogie Boogie, die könnte man ja nehmen. Dann hat man direkt drei kleine Kinder. Dann kriegt man auch dreimal so viel Süßigkeiten.
Ja, die wirkten auf mich immer wie so diese Gruselvarianten von Tick, Trick und Track.
Ja, so ein bisschen, so ein bisschen.
So ein bisschen schlitzohrig, so Streiche und so. Und irgendwie hat das so für mich da wunderbar auf die drei gepasst. Die mochte ich auch. Aber wie gesagt, da kommt nichts an den Werwolf ran. Den fand ich einfach so von seiner Art und Weise, wie man den gestaltet hat, unschlagbar.
wobei ich aber auch, ne, ich habe hier gerade die Synchronkartei geöffnet und ich finde einen Rollennamen in der deutschen Version auch besonders schön, nämlich Dickes Zombie-Kind.
Ja, genau.
Ja, also von daher, aber Angst, Furcht und Schrecken, genau, das waren die drei Kleinen, die waren auf jeden Fall auch super, super umgesetzt und ja. Gesagt. Und man muss halt auch sagen, und das war jetzt so der Eindruck, den ich jetzt auch beim zweiten Mal schauen halt erst so richtig hatte, halt auch so mit Oogie Boogie und so. Ich finde, also auch wenn er ja an sich so der Antagonist und der Bösewicht ist, aber so ein bisschen, so Mini-Bösewicht sind ja alle in dieser Welt und deswegen finde ich, kann man dem das auch gar nicht so wirklich böse nehmen oder übel nehmen, so.
Ja, das stimmt. Also eigentlich passt er ja halt zu Halloween wunderbar dazu. Aber ja. Was ich da, das ist auch mein Kritikpunkt am Ende dann irgendwie ein bisschen schade fand, dass man ihn ja trotzdem gekillt hat. Einfach zermatscht irgendwo auf dem Boden. Das war absolut überflüssig aus meiner Sicht. Und das hätte der Film nicht gebraucht. Also es hätte ja gereicht, wenn er so quasi geläutert gewesen wäre und am Ende dann trotzdem wieder weiter Halloween mitfeiert oder sowas.
Ja. Oder wenn er dann irgendwie als Geschenksack in der Weihnachtswelt gelandet wäre.
Ja, irgendwas, aber irgendwie fand ich das zu simpel. Und für einen Film, der FSK 6 ist, fand ich das auch fast schon ein bisschen zu krass. Weiß nicht, wie es da dir ging.
Ja, also das fand ich jetzt auch ein, ich sag mal, unnötiges Ende, wie du auch schon angedeutet hast, weil ja, es hätte in dieser Welt, hätte man ihn auch einfach ganz normal läutern können, weil, wie gesagt, auch die normalen Figuren, die da unterwegs sind, haben ja so einen gewissen Grad an Boshaftigkeit, der halt zu Halloween dazugehört, ja auch alle mit dabei gehabt. Also, ich sag mal, nur der Bürgermeister mit seinem zweiten Gesicht, was er dann immer nach Wahl halt nach vorne gedreht hat. Das fand ich auch schön. Also auch irgendwie so am Anfang dann, wo er den Spruch rausgehauen hat, irgendwie, er wäre doch nur der gewählte Volksvertreter, er wäre doch nicht dafür da, Entscheidungen zu treffen.
Ja, das sind irgendwie auch ganz verrückte Charaktere, auch wie dieser Dr. Finkelstein, der Sally ja quasi da so in Gefangenschaft hält, aber das passt ja eben auch so in dieses typische Klischee rein von diesem Monster quasi wie Frankenstein in Form von, Frankensteins Monster, um es zu konkretisieren, wie Sally ist ja auch sowas Zusammengebasteltes und sehnt sich trotzdem irgendwie nach Zweisamkeit und eben Liebe und so. Aber die Charaktere fand ich insgesamt alle richtig toll.
Ja, und der wird uns natürlich gerade am Anfang auch so ein bisschen so mini-Bösewicht-mäßig dargestellt, aber letztendlich auch er erfüllt ja quasi nur den Job, den er hat, nämlich halt Dr. Finkelstein zu sein. Und ich sag mal, alleine dadurch, dass er ja so gefühlt einmal täglich mit tödlichem Nachtschatten ausgenockt wird von Sally, ne, da hat man dann schon so ein bisschen Mitleid, dass man sagt, so ja, okay, das ist einfach die Dynamik, die beiden untereinander haben. Und ich muss sagen, ich fand das ja hinterher auch sehr, sehr lustig, als er dann quasi dieses Dr. Finkelstein-Monster gebaut hat, wo man erst nur seinen Kopf gesehen hat und dann so eieiei, und es dann hinterher eigentlich noch schräger wurde, als man gesehen hat, okay, er hat sich jetzt quasi eine Frau Dr. Finkelstein gebaut.
Ja, es ist einfach sehr skurril, was man teilweise auch sieht, aber es macht auch Spaß hinzuschauen, was da einfach so abgeht und wie die Charaktere eben so miteinander funktionieren. Umso spannender war das ja eben auch mit dieser Weihnachtswelt, dass man das so versucht hat zu übertragen. Und ja, ich fand es am Ende schön, dass man eben quasi Niki Kraus wieder befreien konnte, dass es quasi am Ende so eine Art Heldengeschichte war. Jack, der dann doch erkennt, dass er irgendwie einen Fehler gemacht hat, dass vielleicht diese Vermischung von Feiertagen gar nicht so gut ist, sondern dass das als alleinstehende Werke besser funktioniert.
Ja, und dass er letztendlich auch erkannt hat, dass Niki Graus ja der wesentlich bessere Nikolaus ist, als er das sein könnte, weil er ist halt einfach Jack Skellington. Er ist halt der König von Halloweenland. Und das ist halt so ein bisschen auch seine Berufung. Und die Unzufriedenheit, die er vorher hatte, die löst er halt nicht damit, indem er versucht, jemand anderes zu sein, sondern einfach indem er mit dem okay ist, was er selber ist.
Ja, ganz genau, richtig. Und fand ich am Ende dann so irgendwie eine schöne Auflösung, dass man sich dann doch irgendwie entscheidet, ja, okay, das passt nicht zusammen. Hier, es gibt jetzt, abgesehen eben von Oogie Boogie, was wir gerade eben schon sagten, so ein bisschen unnötig war am Ende, dass man ihn da plattmatscht, war das ja irgendwie doch wieder so eine Art Happy End, dass es ja letztendlich niemand so direkt böswillig meinte eigentlich, sondern dass genau, einfach einander nicht verstanden haben.
Richtig, richtig. Ja, ne? Und das ist halt auch wirklich was, weil klar, wenn man das jetzt sehr oberflächlich betrachtet vorher, dann sind da halt wirklich viele böse Charaktere in Halloween-Land unterwegs. Aber ja, letztendlich, man kann es ihnen halt doch nicht so ganz übel nehmen, was sie da machen, weil, wie gesagt, das ist ja auch alles so auf so einem verspielten Level. Ne? Also, wie gesagt, sie wollen natürlich Leute erschrecken, aber mal abgesehen von Oogie Boogie möchten sie ja niemandem jetzt irgendwie langfristig schaden. Also.
Ja, richtig, genau. Also es sind halt einfach Leute, die so sind, wie sie sind, in ihrem Bereich, den sie gut können, aber sie können ja halt auch nichts anderes.
Richtig, ja, das ist halt das, ne? So, ja. Sie sind halt einfach, wie sie sind. So, sie können nicht aus ihrer Haut und sie versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, versuchen sie halt die besten Menschen oder was auch immer sie sind, zu sein, die sie sein können.
Genau, ja. Und ja, letztendlich mein Fazit des Films hat mir außerordentlich gut gefallen und eigentlich ein bisschen schade, dass ich den jetzt zum ersten Mal gesehen habe, aber ganz bestimmt nicht zum letzten Mal.
Ja, also das kann ich so unterstreichen. Also den, wie gesagt, ich habe den Film ja gemieden, wäre jetzt schon mal das falsche Wort, aber ich hatte halt wirklich sehr, sehr lange keine Lust darauf, weil ich den bei mir im Kopf, auch weil sich das natürlich nach dem Film immer so ein bisschen transportiert hat, so, oh, das ist jetzt die Romanze um Jack und Sally. Ja, nee, ist es eigentlich den größten Teil des Films über gar nicht. Also,
ja, das finde ich auch klar, gut, dass erst am Ende dann so wirklich rauskam, aber trotzdem Sallys irgendwie Traurigkeit so ein bisschen da die ganze Zeit über eine Rolle gespielt hat und dass sie sich auch immer Sorgen gemacht hat, ja, war super inszeniert.
Ja, alleine auch schon diese eine Szene, wo sie sich dann, sag ich mal, aus dem Gefängnis von Dr. Finkelstein heraus so in Anführungszeichen in den Tod gestürzt hat. Das war erstmal so eine Szene, wo ich gedacht habe, so, wow, das ist aber krass, dass ihr da jetzt hingegangen seid. Aber ja, dann hat sie sich ja einfach halt auch wieder zusammengenäht und so. Und das war halt auch wieder so eine Stelle, wo ich mir so gedacht habe, so eigentlich ganz schön krass, aber im Kontext halt von diesem Halloween-Land, ja, passt es einfach wieder irgendwie rein. Und und sie wusste ja, dass ihr da nichts passieren wird, sondern dass sie halt nur auseinanderfällt.
Ja, richtig, genau. Also war eigentlich für die Leute, die es sehen, erstmal schlimmer als für den Charakter selbst.
Genau, ja, das, genau das, ne? Also für den Charakter selbst war es eigentlich egal. Also da stellt sich dann vielleicht sogar eher die Frage, wie oft hat sie das wohl schon gemacht? Also, auf jeden Fall echt klasse gemacht.
Ja, okay, ja, ich bin am Ende, Torte, wenn du noch was hast, kannst du es gerne nochmal sagen, aber
Nein, ich hab nichts hinzuzufügen, wie gesagt, hat wirklich großen Spaß gemacht und wie du auch schon gesagt hast, wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich den Film gesehen habe, da werde ich nicht nochmal wahrscheinlich so 30 Jahre ins Land ziehen lassen.
Okay, naja, dann vielen Dank an der Stelle, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über den Film zu sprechen, auch ihn mir anzuschauen, nochmal als Erinnerung, hört den Nerdcast, Links findet ihr in den Shownotes und dann an der Stelle, ja, bis zum nächsten Mal, tschüss!
Ciao.